Ja? Schön. Ich will noch mal einmal ganz kurz was zu den Büchern sagen. Einige haben schon immer mal gefragt. Also dieses Buch Heilen, Trösten, Begleiten, das ist das Buch, was sozusagen die Grundlage dessen dieses Seminars ist. Vieles, was ich noch gerne hätte sagen wollen, steht da drin, auch die Beispiele, sehr viele Beispiele. Es ist ein theologisches Buch, aber auch sehr praxisorientiert. Insofern, der Verleger David Neufeld sagte, es läuft sehr, sehr gut für die Gemeinden. Insofern empfehle ich das nochmal. Wer sagt, Mensch, das möchte ich nochmal genauer nachlesen, das ist das Buch dazu, zu unserem Thema hier. Dann habe ich heute Nachmittag hingewiesen auf dieses Buch, Wenn die Welt voll Teufel wäre. Christen in der Auseinandersetzung mit dunklen Mächten. Das war heute Morgen ja auch schon ein Thema, dass das sich miteinander bezieht. Wie kommt das diabolische, dämonische Kräfte, wie verhält sich das? Diese ganzen Fragen. Auch da gibt es einen theologischen Teil. Meine Frau liest das immer Probe. Und die ist Musikerin. Ich sage, wenn du das verstehst, verstehen das viele. Also man muss sich immer auch manchmal sagen, Leute, ich spreche so kompliziert. Ich hoffe, dass es verständlich wird. Aber es ist auch ein sehr praktisches Buch. Das ist schon ein Oldtimer. Ich glaube, es ist jetzt die vierte Auflage. Auch beim Neufeld Verlag jetzt. Und ein anderes Buch, das auch im Neufeld, das sind alle Neufeld, sehe ich gerade, das ist ein Grundlagenbuch zum Heiligen Geist. Das war ein Auftrag für die Theologiestudierenden und ich sollte ein Buch schreiben über die Lehre vom Heiligen Geist, dass es möglichst jeder interessierte Gemeindemitglied auch versteht. Das war auch nicht so ganz einfach. Ich hoffe, dass es gelungen ist. Und das ist auch so eine Art Standardwerk geworden in der Ausbildung, in den Bibelschulen. In vielen Bibelschulen nutzen wir das, Bad Gandersheim und vielen anderen. Wer sagt, ich möchte mal eine grundlegende Lehre haben über den Heiligen Geist, dann ist dies sicherlich ein hilfreiches Buch. Manche Fehlentwicklungen und Missentwicklungen, auch in charismatisch orientierten Gemeinden, geschehen meines Erachtens, weil es keine biblisch gesunde Lehre vom Heiligen Geist gibt. Und viele vertauschen dann ihren eigenen Vogel mit der Taube des Heiligen Geistes. Um es mal mit einem Wort von Paul Zulehner zu sagen. Ja, und von daher empfehle ich dieses Buch, wenn man da sagt, ich möchte dann da ein bisschen mehr Orientierung haben als nur mal eine kurze Predigt. Vielleicht soweit. Die anderen beiden Bücher, die noch waren zur Prophetie und Geistunterscheidung, sind leider hier ausverkauft. Es gibt sie aber noch an den Büchermärkten. Überall kann man die noch bestellen, wenn man daran Interesse hat. Soweit zu dem Thema. Und nun wollen wir noch mal genau in unser Heilungsthema gehen. Was wir heute Nachmittag machen, ich werde jetzt gleich noch mal kurz etwas sagen zum Heilungsdienst Jesu und wie wir als Christen das erleben, wie wir diesen gleichen Auftrag bekommen und wie wir die Autorität auch empfangen von Christus, für Kranke zu beten. Ich werde gleich eine kleine Übung wieder mit uns machen. Wir sagen, wo ist die Praxis? Und jeder, der von Anfang an dabei war, hat gemerkt, ich habe unterschiedliche kleine Übungen gehabt. Ihr habt das mitgekriegt, gestern Abend zum Beispiel diese Übung, dass man das Kreuz auf sich legt als Symbol und einfach ein schlichtes Gebet in einer Versammlung spricht. Ich mache das übrigens auch persönlich, wenn ich einfach meine Zeit mit Gott habe. Die Zeit, als ich nun sehr, sehr stark krank war und zu Hause war und nicht wusste, wie es weitergeht, habe ich das jeden Tag gemacht. Nach Römer 12, gebt hin eure Leiber, heißt es dort, als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer richtiger Gottesdienst, damit ihr den Willen Gottes erkennt. Verkürzt. Also ich habe dann mich hingesetzt, ich hatte so einen schönen dicken Gebetssessel, den man als Kranker haben sollte, habe mich da immer schön reingesetzt und dann bin ich meinen ganzen Körper durchgegangen, angefangen beim Kopf und ich habe gesagt, Herr, mein ganzer Körper, jedes Organ, ich wusste nachher ungefähr, wo die alle sitzen, ich habe dann nicht gesagt, Herr, segne mein Herz, sondern ich habe gesagt, segne mein Herz. Das sitzt bei den meisten Leuten links. Es gibt auch Ausnahmen. Aber ich sage mal, dass man das einfach berührt. Und ich gebe dir das. Es gehört dir. Das waren wunderbare Zeiten der Begegnung mit Gott. Dass ich auch eine neue Vision für mein Leben empfangen habe. Denn die Vision der Ärzte war, sie haben nicht mehr lange. Nicht? Also wenn man hört, noch 7 Tage oder 7 Wochen, dann plant man als junger Mensch anders. Ja? Also von daher einfach den Körper durchsegnen, kann man auch sagen. Und der Schlüssel ist die Hingabe, das Loslassen. Das ist eine Form. Dann hatten wir heute Morgen, was haben wir heute Morgen gemacht? Lass dich anschauen, haben wir gemacht, eben zum Schluss. Ne? Das Bekennen, die Bedeutung des Bekenntnisses, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, ein Bekenntnis. Ja. Ich kann auch sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, ist auch ein Bekenntnis. Es gibt viele Bekenntnisse von der Heiligen Schrift, wo ich sage, das ist ja gar nicht meine Erfahrung, aber es ist die Wahrheit, an der ich mich festklammere und diese Wahrheit proklamiere ich. Ich spreche sie aus, nicht nur mir zu. Manchmal muss man seiner eigenen Seele auch zusprechen. Lobe den Herrn meine Kehle, meine Seele, ist der gleiche Ausdruck. Man muss sich zusprechen, aber auch die unsichtbare Welt soll es mitkriegen. Und wenn dann noch andere zuhören, auch gut. Ja, das ist die Kraft des Bekenntnisses. Es gibt ganz viele Formen. Ich könnte mit euch viele unterschiedliche Formen wählen. Die Kraft des Segnens, des Berührens. Wir werden nachher noch mal so eine kleine Übung haben, warum das so wichtig ist. Und dann haben wir die Ministry-Zeit. Da werden wir uns heute nach der zweiten Pause hier werden wir dann eine Zeit haben ab 5 Uhr, wo wir dann intensiv füreinander beten, auch unter Einsatz von Krankensalbung und spätestens um 6 wird dann hier Ende sein. Nur dass jeder das auch weiß, dass sich das nicht bis morgen früh in den Gottesdienst hineinzieht, auch wenn der Heilige Geist noch weiter wirkt, wir gehen dann schon mal nach Haus. Nein, also wir wollen uns einfach einklinken in das, was Gott tut. Vielleicht soweit nur, um sensibel zu sein, weil es gibt Heilungsgottesdienste, die fixiert sind auf eine Person. Ich habe das auch oft erlebt, wenn ich rumreise. Ich mache solche Seminare wie dieses hier häufiger, meist in Regionen oder mit Pastoren oder sonst wie. Und dann mache ich es manchmal so, hier mache ich es jetzt nicht so, aber dass ich mich in der Ministry-Zeit rausnehme. Oder ich habe jetzt vor kurzem gesagt, das ist meine freie evangelische Gemeinde, ich sage, okay, ich bete jetzt in der Zeit, wenn hier der Dienst läuft, für die Kinder. Ja, die waren nämlich abgestellt und da gab es auch eine ganze Reihe Kranke. Und das war schön, dass man für die beten konnte, dass ich meine Zeit dafür hatte. Aber ich möchte darauf hinwirken, dass eine Gemeinde nicht fixiert ist auf einzelne Personen, die das Heilungscharisma vielleicht haben und sagen, das sind unsere Heiler. Ja. Sondern die heilende Kompetenz, die Fähigkeit, die Zuordnung liegt in der Gemeinde und nicht bei einzelnen Personen. Einzelne Personen können lediglich das anschieben. Und ich verstehe mich auch mehr als Lehrer, ihr merkt das schon, deshalb rede ich immer so viel. Weil ich glaube, wir brauchen eine gesunde, tragfähige Lehre, wenn wir Heilung fördern wollen. Und das ist so wesentlich und notwendig, dass wir das tun. Ich hatte schon bereits erwähnt, dass es eine Wiederentdeckung dieses Heilungsauftrages gibt oder der Heilungskompetenz. Ich nutze diesen Ausdruck gerne. Competere aus dem Lateinischen heißt eigentlich Zuständigkeit, aber auch Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat als Gemeinde Jesu. Und viele sagen, ja, und was soll mit den ganzen Medizinern und ausgebildeten Therapeuten, brauchen wir die nicht mehr? Doch, Gott braucht sie auch. Deshalb bin ich engagiert in dem christlichen Gesundheitskongress, mit den Ärztekongressen und Therapeuten. Und ich freue mich über jeden Christ, der das in Verantwortung tut und auch jeden Atheist, der seinen Beruf verantwortlich ausübt. Ja. Und trotzdem sind das zwei unterschiedliche Dinge. In dem Paper von gestern hatte ich ein Zitat, auf das möchte ich noch einmal hinweisen. In der Zitatenliste ist es das sechste Zitat. Wenn wir schon uns mit Praxis ein bisschen befassen. Es kommt von der Kommission für Weltevangelisation, vom Ökumenischen Rat und dem Internationalen Missionsrat, vom Weltkongress in Athen für 2005. Da gab es ein, das Schwerpunktthema war, also was man früher Ökumene genannt hat, dass das Ganze inzwischen evangelistisch orientiert ist und dass die meisten Leute, die in der Lausanne-Bewegung engagiert waren, Evangelikale, inzwischen dort engagiert sind, ist vielen schon gar nicht mehr bewusst, aber es ist so. Letztes Jahr gab es die große Tansania-Konferenz vom Ökumenischen Rat und auch da war das Schwerpunktthema Komm, Heiliger Geist, Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ja geradezu ein Pfingstthema oder was für ein Mülheimer Verband, ja. Also wie auch immer, da merken wir, da kommen viele Dinge auf der Weltebene schon zusammen. Nun hören wir mal auf dieses Zitat. Heilung gehört zur Kirche selbst. Die Kirche ist mit Gottes Gnade und heilender Macht ausgestattet. Daher muss das vorherrschende missionstheologische Missverständnis, nämlich dass Heilung als eine Art Sonderpfarramt der Kirchen ansieht, oder Sonderfunktion kann man auch sagen, und sie als Kernfunktion vernachlässigt, durch ein Gemeindeverständnis, Ekklesiologieverständnis korrigiert werden, dass Heilung als integralen Bestandteil des Seins der Kirche ansieht. Wir sind in den letzten Jahren Zeugen des Wiedererstarkens des heilenden Dienstes der Kirche geworden. Die Kirchen haben verstärkt zum heilenden Dienst zurückgefunden. Und ein neues Bewusstsein für die zentrale Bedeutung des Heilens für Leben und Mission der Kirche gewonnen. Seelsorgerliche und spirituelle Betreuung müssen institutionelle und medizinische Betreuung begleiten. Die Dichotomie, also das Nebeneinanderstehen zwischen spirituellen und medizinischen Aspekten des Heilens, muss überwunden werden und wissenschaftliches Heilen und göttliches Heilen müssen miteinander verknüpft werden. Also besser konnte ich es nicht formulieren. Genau das ist der große Ansatz. Und viele Gemeinden, die ursprünglich mal angesetzt waren, ich denke, eure Gemeinde ist Mühlheimer Verband und ihr seid hier seit 100 Jahren oder wie lange etwa, ja, soweit ich das recherchieren konnte. Also, und da war ja natürlich, dass das Einsetzen der Charismen, Heilung, das gehört eigentlich zur Genetik dieser Gemeinde, wenn ich das richtig verstanden habe. Und bei manchen Pfingstgemeinden genau das Gleiche. Und wenn ich dann da bin, dann sagen sie, ja, wir sind auch alle offen dafür, aber es passiert nichts. Ich meine jetzt nicht euch. Ja, ihr seid eine lebendige Truppe. Aber deshalb müssen wir alle uns neu besinnen, welchen Stellenwert hat die Heilung? Und warum ist das oft nur am Rand? Man hat so Segnungsstationen oder irgendwelche Sachen oder wir haben bestimmte Formen. Manche machen das immer parallel beim Abendmahl. Und das Abendmahl hat eine hohe, überhaupt nicht überschätzbare Bedeutung für die Heilung. ist ein ganz wesentliches Heilungsmoment. Und wir haben oft den Gottesdienst, erst feiern wir noch schnell das Abendmahl, so ungefähr, die Sünden, die Seele muss blank geputzt werden, Erinnerung an die Vergebungskraft. Es ist mehr als das. Wenn wir das Brot morgen zu uns nehmen, dann vergegenwärtigen wir uns, der Christus lebt in uns. Das ist seine Vitalität, die wir aufnehmen. Ja. Es ist viel mehr als nur, Herr, sind mir die Sünden vergeben. Ja. Also das neu zu entdecken, diese ganzen Dimensionen, und da sind manche katholischen Kirchen sehr voran, manche lutherischen Gemeinden. Ich war jetzt in einer großen lutherischen Gemeinde, die haben ganz starke Heilungsdienste und gehen voran mit Heilungsgebeten. Und manche evangelikalen Gemeinden, die denken, wir sind des Herrn letzter Hit, da kommt es fast nicht vor. Es ist eine Kernkompetenz, die uns hilft, dass unser Zeugnis in dieser Stadt, in der Region, mit den Menschen, wo wir leben, dass das glaubhaft wird, ja, dass Jesus Sünden vergeben kann. Denken wir an Markus 2, was ich heute Morgen sagte, damit ihr erkennt, dass ich Kraft habe, Sünden zu vergeben, sagt Jesus, sage ich dir, steh auf und geh. Nun, es gibt viele solche praktischen Beispiele. Ich will jetzt nochmal zurückklinken. Ich habe so ein paar Dinge übersprungen und ihr kriegt oder habt das schon, das Konzept mit der Einheit 3 ausliegen. Das ist ziemlich ausgeschrieben, das ist kein Stichwortkonzept, sodass ich hier nur ein paar Stichpunkte rausnehme, sodass wir dann möglichst schnell in die Praxisfragen hineingehen. Aber nochmal zu dem Stichwortkonzept Nummer 3. Jetzt muss ich selber es noch mal raussuchen. Ja, da habe ich es. Gestern hatte ich das auch schon in der Einheit 1. Es ist ein bisschen hin und her jetzt, weil da ist was durcheinander gekommen. Da hatte ich zum Schluss auch schon mal darauf hingewiesen, dass die Gemeinde hier einen starken Auftrag hat. Einmal, damit die Logik meines Vortrags noch mal klar wird, ich habe gestern versucht, deutlich zu machen, heute auch. Gott ist ein heilender Gott. Sein Wesen ist Heilung. Er ist heilig. Ja. Er ist nicht böse. Es hat sich durchgezogen, hoffentlich durch den ganzen Vortrag. Ich hoffe, das bleibt sitzen. Ja. So. Wenn Gott so ist, da würden viele noch sagen, ja, doch, können wir denken. Dann ist die Frage, hat Christus diese Autorität von Gott? Wir Christen würden es normalerweise bejahen. Und dennoch haben da schon viele Probleme. Ja, aber Jesus ist ja nur der Sohn Gottes. Und da gibt es alle möglichen Humpeleien, was die Christologie anbelangt, also die Lehre von Christus. Ist Christus anzubeten? Ja, das Gleiche mit dem Heiligen Geist, dürfen wir den Heiligen Geist anbeten. Wir haben so viel Humpeleien in unserem Hirn. Ja, weil wir dem Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes kaum auf die Schliche kommen. Das können wir nur durch die Anbetung lernen und nicht durch unser Grübeln. Ja. Es ist eine soziale Einheit, mit der wir es zu tun haben. Und Gott hat die gesamte Autorität, seine Heilungskraft in Christus fokussiert und zusammengefasst. Ja. Wer Christus hat, der hat das Leben, schreibt Johannes im Johannesbrief, 1. Johannes 4, Vers 4. Wer Christus nicht hat, hat das Leben nicht. Also noch klarer kann man es nicht sagen. Alles hängt an Christus, dein ganzes Leben. Das sage ich auch Leuten, die sagen, ich glaube nicht an Jesus. Ich sage, ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich wollte dir nur sagen, dein ganzes Leben hängt an ihm. Ob du das glaubst oder nicht. Ja. Es ist ein bisschen frech, wenn man so argumentiert, aber auch mal deutlich zu machen, welche Bedeutung Jesus hat. Und die ganze Autorität von Heilung und Befreiung ist in dem Namen Jesus gegeben. Und wenn man das jetzt genauer tut, ich habe das besonders in dem Buch über den Heiligen Geist nochmal aufgeführt, besonders im Johannesevangelium kann man das sehr genau nachlesen. Und da wird Jesus häufiger gefragt, in welcher Autorität tust du das? Wenn du lehrst, du hast Autorität, wie machst du das? Woher kommt das? Und Jesus sagt, ich lehre nichts von mir aus. Alles, was ich euch sage, empfange ich von meinem Vater. Und er sagt, ich lebe um seinetwillen, um des Vaters willen. Er ist in einer totalen Abhängigkeit vom Vater im Himmel, in einer Einheit. Oder als er bei Lazarus betet, ich hatte es heute Morgen erwähnt, sagte, Vater, ich weiß, du hörst mich alle Zeit. Also Jesus musste gar keine langen Wege gehen. Ja. Er war immer mit dem Vater in einer Einheit verbunden. Und als er fragt, als sie fragen, was tust du? Und Jesus sagt wieder, ich habe alles, was ich tue, alle Werke, heißt es dann, Johannes 5, Vers 19, die ich empfange ich vom Vater. Der ist nicht einfach drauf losmarschiert und sagt, ich muss jetzt mal die Welt retten. Ich komme dann in 3 Jahren wieder. Sondern er war Tag für Tag mit jedem Atemzug abhängig von seinem Vater. Und genau darin liegt seine Autorität. In der Abhängigkeit. Die Formulierungen, die Johannes gebraucht, sind eben schon erwähnt, wo Jesus sagt, ich handle im Namen des Vaters. Ja, im Namen des Vaters. Und dann, als er wusste, er geht, er verlässt diese Welt, er wird auffahren zum Vater, er wird zurückgehen, dachte ich, diese Autorität muss doch jetzt auf meine Jünger übergehen. Sonst hat das ja alles keinen Sinn. Also dann lesen wir in den sogenannten Abschiedsreden, das ist Johannes Kapitel 13 bis Kapitel 17. Diese ganzen Kapitel nennt man Abschiedsreden Jesu. Und da hat der Evangelist das sehr genau aufgezeigt, wie Jesus deutlich gemacht hat, wie seine Autorität auf seine Jünger übergeht. Wisst ihr, womit er anfängt? Bibelleser vor, bitte. Der Fußwaschung. Ja. Genau, also mit dem Dienen. Das ist ein Kernding von Autorität. Oder dann erklärt er ihnen Kapitel 14 und sagt, der Vater sagt mir alles, weil er mich lieb hat. Das ist ein Schlüsselsatz. Weil Liebende sich einander offenbaren. Wenn du keine Liebe hast, hast du keine Autorität. Ja, was geistlich nicht. Wenn du sagst, ich will die Gemeinde leiten und du liebst die Leute nicht, brauchst gar nicht anfangen zu leiten. Oder wenn du eine Gruppe leiten willst oder einen Menschen in der Pädagogik. Menschen, die du nicht liebst, wie willst du die denn prägen und leiten? Geht doch gar nicht. Jedenfalls bei Gott geht das nicht. Also es sind so Schlüsselsätze, die da drin sind. Und dann gibt Jesus die große Verheißung, der Heilige Geist wird kommen. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch überführen, er wird euch weiterleiten. Ihr werdet die Taten tun, die ich tue, sagt Jesus. Und noch größere. Hallo? Wie geht das denn? Also Jesus war damals nicht in Deutschland unterwegs. Ja? Das heißt, das Reich Gottes breitet sich aus in einer Multiplikation in unserer Zeit, wie wir das nie erlebt haben. Wir sagen, ja, wir werden immer weniger, die Christen werden immer weniger. Weltweit, die Christen wachsen, vergesst das nicht. Heute leben so viele Christen auf der Welt, wie Menschen auf der Welt gelebt haben, als ich geboren wurde. Das ist erstaunlich, ja. In einer so herausfordernden Zeit leben wir. Deshalb die Werke nicht, dass wir noch mehr Tote auferwecken, das ist gar nicht gemeint, sondern es multipliziert sich in einer Weise, die undenkbar ist. Oder als die Pfingstbewegung damals entstanden ist, vor etwa 100, hast du nicht gesehen, Jahren, 1902, so etwa um den Dreh ging das los, ja, die Ausgießung des Heiligen Geistes neu in die Kirchen kam. Da war erstmal große Verunsicherung und einige hier in Deutschland haben gesagt, oh, das ist wohl ein Geist von unten, weil sie die Phänomene nicht zuordnen konnten. Es passierten Zeichen und Wunder. Es passierten ungewöhnliche Dinge. Es passierten auch unreife Dinge. Die Leute kriegten Charismen und machten alle möglichen Dönekens damit. Das war nicht unbedingt reif. Und da war Verunsicherung. Und dann gab es die Berliner Erklärung und all diese Verwerfungen. Und wer hätte damals von den Leuten gedacht, Michaelis und alle, die da unterschrieben haben, dass heute die Pfingstbewegung und alle, die sich dazu zählen, mit Abstand die größte und stärkste protestantische, evangelische Bewegung weltweit sind. Mit Abstand. Weit mehr als Lutheraner, weit mehr als Baptisten, weit mehr als sonstige Isten. Ja. Und Gott segnet sie. Ich will ja nicht sagen, meine Güte. Aber wir sind in einer solchen Zeit. Und die alten Kirchen merken, wir müssen den Geist Gottes neu einladen. Wir müssen ihn willkommen heißen. Ja. Denn ohne den Heiligen Geist werden wir die Autorität Jesu nicht haben. Das ist der Punkt. Als Jesus sich verabschiedet, nochmal die Sendung, als er sagt, mir ist alle Autorität gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und dann sagt er, geht hin und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe, was ich euch gesagt habe. Da macht es bei den Jüngern Klick, was hat er uns denn alles gesagt? Haben sie nachgedacht, was war das doch? Die Bergpredigt ist ihm vielleicht noch eingefallen. Und dann waren das wahrscheinlich diese markanten Beispiele, die Matthäus in seinem Evangelium rausgestellt hat. Als er sie das erste Mal zusammengerufen hat, beim Namen nochmal genannt hat, seine 12 Leute, und hat gesagt so, ich sende euch jetzt mit der gleichen Auftrag, den ich habe, in die Dörfer, in die Städte. Und dann sagt er, verkündigt, tut Buße, das Reich Gottes ist angebrochen. Gottes Herrschaft ist da. Es kommt eine neue Zeit. Denkt um. Tut Buße, Verkündigung. Heilt die Kranken. Treibt die Dämonen aus. Weckt Tote auf. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Nachzulesen Matthäus 10. Da sagen einige Theologen, ja, das war ja damals so, und die Jünger erinnerten sich dran. Und kurze Zeit später hat Jesus das nochmal zugelesen. Ach, oh, mit den 12 hat das geklappt. Mach ich es mal mit 70 Leuten. Hat er 70 Leute von seinen Jüngern ausgesandt. Hatte ja noch mehr Jünger. Ja. Und die kommen auch wieder und sagen, boah, die Dämonen sind uns untertan. Kranke sind geheilt und so weiter. Und Jesus, der gluckst vor Freude, heißt es dort. Also er jauchzt in seinem Herzen, ja. Und sag, Vater, du hast es den hochgebildeten Köpfen vorenthalten, aber diese, den hast du es gegeben. Und sie freuten sich auch mächtig und dann gesagt er aber, darüber freut euch nicht, dass ihr diese Autorität habt. Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen, dass ihr ewiges Leben habt, dass ihr zum Vater gehört. Das ist der Punkt. Also, wenn Leute sagen, in der apostolischen Zeit gab es die Autorität der Kirche noch, dass Kranke geheilt wurden, dass noch Zeichen und Wunder passierten. Aber dann, als etwa die Bibel sich gebildet hat, so wie wir sie heute vorfinden, die Kanonsbildung, Kanon, der Maßstab, da hat die junge Kirche lange überlegt, welche Schriften nehmen wir in die Bibel rein. Was hat Autorität für unsere Kirchen? Und das war dann schließlich im Osterbrief Ende des 5. Jahrhunderts. Dort wurde das festgelegt, was wir heute als Heilige Schrift haben. Und da haben einige gesagt, ja, ab da, als wir die Schrift hatten, die Bibel, da brauchten wir diese bestätigenden Zeichen der Autorität nicht mehr. Wir haben ja die Bibel. Und das hat dazu geführt, dass bis heute, ich weiß nicht, ob wir einige in unserer Mitte haben, einige der Auffassung sind, dass Heilungen, Zeichen und Wunder, Sprachengebet und vieles andere mehr aufgehört hat. Dass Gott gesagt hat, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja? Und man beruft sich dabei auf 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 10. So, ich muss hier immer weiter zurückgehen. Geht noch gut, ja. 13, Vers 10, da steht, wenn aber das Vollkommene kommt, wird aufhören das, was Stückwerk ist. Erkenntnis, Prophetie, Sprachenrede. Auf diesen Text beziehen sich Leute, die hohes Ansehen hatten in der evangelikalen Welt und sagen, ja, das Vollkommene war die Bibel. Als die gekommen ist, hat das andere aufgehört. Und sie zitieren dann noch fleißig Cyprian, Augustin und andere Kirchenväter, die dann bemängeln, dass es so wenig Zeichen und Wunder noch gibt in der jungen Kirche. Aber sie tun es mit Bedauern und mit einer Art Anklage an die junge Kirche und nicht mit der Aussage, Gott hat beschlossen. Eine völlig falsche Zitierung dieses Textes. Das heißt, die Lehre, dass diese Zeichen und Wunder heute der Gemeinde nicht mehr in gleicher Weise zuzuordnen sind, ist meines Erachtens biblisch absolut nicht haltbar. Und das muss man deutlich sagen. Ganz im Gegenteil, eine Gemeinde, die das nicht einsetzt, die ganzen Charismen und alles, was dazugehört, die ist sowas wie spirituell analphabetisch unterwegs. Ich sage niemandem, dass er nicht gerettet ist. Gott kommt mit vielen Irrlehrern zurecht, besser als wir. Ja. Die heilsentscheidende Frage ist, ob wir an Jesus glauben. Aber die Autoritätsfrage hängt damit zusammen. Ja. Machen wir uns eins mit dem Auftrag, den Jesus hat. Und dann wieder gehen wir zurück zum Johannesevangelium und sagen, gleich genau so, wie mein Vater mich gesandt hat, sende ich euch. In der gleichen Weise. Und so gibt er uns die Autorität in unterschiedlicher Weise. Das ist nun wichtig, dass wir davon überzeugt sein. Ich weiß, wie das bei uns in der Braunschweiger Friedenskirche war. Da wurden immer für Kranke gebetet. Ja. Also in jeder anständigen Baptistengemeinde, hoffe ich jedenfalls. Aber früher, ich weiß, ich bin in Minden in der Gemeinde damals mit aufgewachsen und Bückeburg. Das war die Zweiggemeinde von der Baptistengemeinde. Und das weiß ich noch, wie das heute hieß. Mein Vater war auch Gemeindeleiter in Bückeburg. Und wir hatten am Ausgang so ein, das gab es früher, das waren so Tafeln, da machte man so Steckbuchstaben rein, so hässliche weiße. Da konnte man das immer aktualisieren, war der Hit damals, ja. Und dann hieß es immer, lasst uns für unsere Kranken beten. Einmal hat jemand gesagt, die sind am Ausgang aufgehängt. Jeder wusste, was er meinte, aber alle lachten natürlich auch, ein kleiner Versprecher. Er meinte, die Namen sind dort aufgeschrieben. Darf man heute gar nicht mehr machen im Sinne des Personenschutzes. Aber natürlich, das waren Fürbittelisten und solche Dinge. Ja? Und das gab auch das Ältestengebet in vielen Gemeinden. Es gibt auch bei euch das Ältestengebet hier in eurer Gemeinde. Es gibt einige Formen, die weitergepflegt wurden. Aber zum Beispiel, so wie wir das nachher machen werden, das jeder in der Gemeinde eventuell auch beten kann für Kranke. Wir gehen in der Braunschweiger Friedenskirche einen Weg und sagen, es gibt ein allgemeines Priestertum aller Gläubigen. Guckt nicht immer auf die Bühne, was machen die? Ja. wenn wir anleiten im Heilungsgottesdienst, sagt, schaut euch an, schaut euch in die Augen. Glaubst du auch an Jesus? Ja, ich glaube auch, ja. Okay, gut. Bist du auch krank? Ja, ich bin auch krank. Was hast du da? Ich habe Fußpilz. Ja. Dann gesagt, bei mir ist noch schlimmer, Hämorrhoiden. Ja, okay, kriegen wir schon hin. Wir beten füreinander, ja. Warum nicht? Da muss man doch nicht erst nach vorne gehen und lange anstehen. Und machen. Das hat alles seinen Platz. Aber dass es zur Normalität gehört, dass Gott zu uns spricht und kommuniziert, dass die Prophetie ihren Platz hat, dass wir Geister unterscheiden lernen und nicht da sitzen und sagen, wir wissen gar nicht mehr, was los ist. Wir haben eine Berufung von Gott, eine Kompetenz und du bist dabei. Denk nicht immer die anderen. Wenn deine Nachbarin oder dein Nachbar oder Schulfreund oder wer immer es ist, sagt, oh, mir geht's so schlecht, so sauschlecht. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich habe seit 5 Wochen Migräne. Ja. Keine Tablette hilft. Ja. Dann sagst du, es tut mir leid. Ich bete mal für dich. Du weißt ja, ich bin fromm. Dann sagen die meisten, wenn sie schon richtig fertig sind, ja, kannst du machen. Aber der Gag ist, wenn du sagst, darf ich jetzt mal für dich beten? Ja. Weißt du, und darf ich dich sogar dabei berühren? Oh, ja, ja. Und trotzdem, es hat einen anderen Wert. Du wirst das merken. Und es braucht Mut dazu. Wir können keine Heilung versprechen. Wir können nicht sagen, also wenn ich dich jetzt berühre, die Kraft Gottes kommt. Wir sind keine Heiler. Ja, wir haben einen Heiland, aber wir sind keine Heiler. Ja, wir haben keine, die Kraft kommt. So ist es nicht. Ja. Das kann schon mal passieren, wenn man Menschen segnet, dass die Hände heiß werden. Dann sagen die Esoteriker, wow, das kennen wir, Energien fließen. Ich sage, naja, ihr seht das ein bisschen zu differenziert oder zu schlicht. Es ist der Herr, der wirkt. Ja. Das heißt also, ich glaube, jeder Christ hat auch eine Aufgabe und eine Autorität zu verkündigen, Zeugnis zu geben, wie wir früher sagten. Du bist eine Zeugin Christi, egal ob du den Mund aufmachst oder nicht. Die Leute lesen in deinen Augen, wie du dich verhältst, wie du schaust, wie du bist, wie du alles. Du bist eine missionale Existenz, wie wir das heute sagen. Ja. Ein Brief Christi, so heißt es in Lutherdeutsch. Die lesen in dir. Also Verkündigung, mach den Mund auf, bezeuge Christus, wo immer es möglich ist, als der Herr. Das Zweite, wenn du mit Krankheiten, mit Defiziten, mit schwachen Menschen zusammenkommst, und das hat jeder von uns, jetzt wenn wir nachdenken, in jedem Moment gibt es das, ja, dann sei mutig und sag, darf ich für dich beten oder für sie beten? Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen sagen, ja, warum nicht, schaden kann es nicht. Die dann schon, ja. Und manche sagen auch lieber nicht, dann respektiere ich das zwar, aber ich gehe natürlich heimlich weiter beten. Ich kann mir das Beten ja nicht, aber so, dass der andere nicht involviert ist, bewusst involviert ist, ja. Und auch das hat Kraft. Oder das Segnen. Ich muss doch, wenn ich in einen Gottes, in mein Altenheim bin, meinetwegen, und da sind viele Demenzerkrankte, dann sage ich auch nicht, darf ich dich jetzt mal segnen? Aber Berührung hat eine große Rolle. Man muss aufpassen, es gibt unterschiedliche Phasen in der Demenz. Es gibt das Aggressive, da darf man nicht berühren. Aber viele mögen das. Es gibt eine große Gefühlsintelligenz von dementen Leuten. Und dann legt man die Hand auf sie, auf die Hand, und ist nur still. Was machst du, wenn du segnest? Herr, komm mit deiner Kraft. Dieser Mensch gehört dir. Er ist so schwach geworden. Das sprichst du nicht aus, das denkst du. Leise. Lass deine Segenskräfte fließen. Ja. Es sind wunderbare Möglichkeiten, auch in der Pflege. Ich mache Palliativ-Care-Ausbildung mit für die Hospizpfleger. Und welche viele Möglichkeiten gibt es, gerade am Sterbebett Menschen zu segnen. Also es gibt so viele, viele Möglichkeiten, sich zu stärken. Bevor ich gleich noch ein bisschen was mehr über die Gemeindepraxis erzähle, noch ein kurzes Wort zu dem Dienst Jesu. Und dann nehmen wir mal das Paper zur Hand. Das ist Nummer 3, Einheit 3. Das wäre jetzt gut, wenn ihr da ruhig reinguckt, weil ich werde das nicht referieren. Ich werde nur auf ein paar Stichpunkte eingehen, die da drauf stehen, weil sie uns Orientierung geben können. Also zunächst der Umfang der Heilung Jesu. Da habe ich ein paar Zahlen aufgeführt, das kann man alles nachlesen. 27 Einzelheilungen, summarische Erwähnung. Summa summarum kann man sagen, wenn man die Evangelientexte zusammennimmt, alle Wörter, alles zusammenzählt, ein Drittel aller Texte sind Heilungsberichte. Das ist viel. Das ist keine Randnotiz. Es gehört genuin zum Dienst dazu. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Sendungsbefehle Jesu an seine Jünger lesen wir eindeutig von dem Auftrag zur Heilung. Das hatte ich jetzt bereits mit weiter gesagt, auch Markus 16. Viele sagen, ja, das ist ja der Markus-Schluss, das wird ein bisschen problematisch sein. Aber das ist allenfalls auch ein Zeichen, dass die junge Kirche es wirklich ernst genommen hat. Es sind Missionsaktiver, so hat es ein Missiologe Nielsen einmal genannt. Dort, wo Heilung passieren, hat eine Gemeinde eine missionarische Ausstrahlung. Als wir in Braunschweig waren, wie gesagt, vor 15 Jahren, kriegte mein damaliger Kollege Walter Rolko einen Anruf von einer Frau und sagte, sind Sie die Gemeinde, in der für Kranke gebetet wird? Und er war ein bisschen zögerlich und sagte, ja, wir beten für Kranke. Es gab damals einen Beratungsdienst und alles Mögliche und natürlich auch Ältestengebet. Und sie sagt, ich meine aber so richtig. Ich kam aus der Esoterik. Mit Kräften und so. Ja, sagt er auch. Wir beten im Namen Jesu. Aber das hat ihn nachdenklich gemacht und uns in der Gemeindeleitung sind wir dafür bekannt, dass wenn man krank ist, kann man zu uns kommen. Seid ihr dafür bekannt? Und das ist das Ziel. Ja. Und wir haben dann eine Visionsreise gemacht, so heißt das dann. Wir sind dann erstmal nach Amerika gefahren, haben gesagt, die sind in manchen Stellen weiter. Ich war mit Francis McNutt sehr eng zusammen, habe mit ihm viele Dienste getan. Er hat ein großes Heilungszentrum aufgebaut mit seiner Frau, die in Kliniken gehen, haben viel von den Mitarbeitern gelernt. Wir waren in Kansas City, haben uns dort bei Mike Bickel und den Leuten umgeschaut, wie die das machen. Wir haben unterschiedliche Zentren uns angeschaut und immer geguckt, was können wir von denen lernen. Dann sind wir zurückgekommen und gesagt, so, Butter bei die Fische, es geht los. Wer von euch möchte kontinuierlich für Kranke beten? Haben sie auch nicht so viel gemeldet. Dann haben wir den anderen gesagt, wir werden einen Abend machen über das Charisma der Heilung. Da kamen ungefähr 70 Leute. Das waren damals etwa 10% der Gemeinde. Das war sehr gut besucht. Und haben gesagt, wenn die 70 alle für eine Heilung haben, das wäre wunderbar. Aber 40 von denen haben gesagt, wir wollen uns kontinuierlich in einen Dienst hineingeben. Das ist unsere Mitarbeit. Also haben wir sowas gegründet wie ein heilendes Gebet. Jeden Mittwochabend, seit 16 Jahren läuft das. Das sind Teams, die ausgebildet werden, die begleitet werden. Ich habe ganze Ordner voll mit Heilungsberichten, mit Erfahrungen. Am Anfang war das sehr stockend und schwierig. Wir erlebten keine außergewöhnlichen Heilungen. Ab und zu mal, dass jemand sagt, ja, mein Bauch, wie ist weg und solche. Aber du brauchst einen langen Atem. Bleib dabei. Und heute erleben wir doch schon allerhand, muss ich sagen. Ich werde nachher in der zweiten Einheit noch mal so ein paar Dinge beschreiben, wie wir das konkret machen. Aber es war ein langer Weg, dass die Gemeinde sich bewusst wurde, ja, heute weiß man das, in der Braunschweiger Friedenskirche wird für Kranke gebetet. Das gehört zu unserem Ausweis. Ein anderes Beispiel, ich will noch ein anderes Beispiel sagen, Missionsaktiver, ein Freund von mir ist viele Jahre in Frankreich im Baptistenbund dort Präsident gewesen, Daniel Lermenot, und er berichtete von einer Gemeindegründung, die sie hatten, und das war in der Nähe von Lille in Nordfrankreich. Eine kleine Truppe von hochkarätigen älteren Damen und einem jungen Mann, das war die Gemeindegründungsmannschaft, die trafen sich in so einer Kneipe, in so einem Ort, sondern zum Beten, vorzubereiten. Auf einmal sagt eine der älteren Damen, oh, ich sehe einen weinenden Mann. Ich habe den immer vor Augen, so ein prophetischer Eindruck. Ich glaube, Gott will uns sagen, hier ist ein weinender Mann in der Stadt und der braucht Jesus. Dann haben sie den jungen Mann ausgesucht, der war gut zu Fuß. Such dir den, wir beten weiter. Ja? Der wetzt los, guckt und war kein weinender Mann. Ja? War ein kleinerer Ort, er guckt und da war noch ein Haus am Waldrand, sagt er, ich laufe da nochmal hin. Und da steht vor dem Haus eine weinende Frau. Da sagt er sich, vielleicht hat unsere ältere Schwester nicht so genau geguckt, auf alle Fälle hier weint jemand, das ist schon mal gut. Ja. Geht auf sie zu und sagt, kann ich Ihnen helfen? Sagt sie, mein Mann, und zeigt auf dem Wald, der will sich das Leben nehmen. Und er rennt hin und kommt und der Mann ist gerade gesprungen, wollte sich erhängen, fängt ihn auf. Und der Mann ist sauer und brüllt und schimpft und flucht. Und der junge Christ sagte, Jesus hat mich gesandt. So, ne? Man ist ja auch aufgeregt, ja. Und Jesus liebt dich und Jesus mag dich und so. Und dann sagt der Mann, wenn Jesus lebt und mich liebt, warum bin ich dann blind geworden? Er war durch einen Arbeitsunfall erblindet und konnte das nicht ertragen und hat seiner Frau gesagt, eines Tages gehe ich in den Wald und erhänge mich. Und seine Frau konnte nicht hinterher, sie hatte irgendwelche ein Problem oder was, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, und dann sagte der junge Mann, aber Jesus kann dich auch heilen. Jesus, mach ihn doch sehend. Und im gleichen Moment wird er sehend. Da waren beide erschrocken. Ich sage das, es war so. Beide waren schockiert. Ja. Was ist das? Und waren sie aus dem Haus, gingen zurück. Und die Frau natürlich, alle. Die hatten dann mit der Gemeindegründung etwas mehr Aufwind in dem Dorf. Ja. Weil viele sagten, was ist das für ein Herr, der sowas kann? Also ein Missionsaktiver. Ne? Gut, Jesus hat unterschiedliche, im Neuen Testament, wenn ihr weiterguckt, die Begrifflichkeit, da gibt es unterschiedliche Begriffe, wie man Krankheit beschrieben hat. Ich bin darauf schon eingegangen. Nosos, eine Krankheit durch Außeneinwirkungen. Malakia ist eine Aufweichung, Alterserscheinung, ein Verschleiß. Die Asthenia ist eine Schwäche, also eine psychosomatische Deutung. Kamno, wenn man lebensmüde ist, im Sterben begriffen. Jakobus 5, er sagt, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr. Wenn jemand Kamno ist, der soll die Ältesten wenigstens zu sich rufen, ja, wenn er schon selber nicht mehr aus dem Bett kommt, ja, und keine Kraft mehr hat, ja. Kakopathea, auch im Jakobus 5, ein schönes Wort, kann man sich in Deutschen merken. Unwohlsein, mir geht es, ich habe einen kakopathetischen Zustand, kannst du demnächst sagen. Wenn du leidest, dann sagst du, wow, was hast du denn? Ja, also Kakopathea ist allgemeines Leiden, ein Unwohlsein. Dann ebenso für die Bandbreite von Heilung gibt es auch unterschiedliche Begriffe. Die unterschiedliches Aufzeichen. Therapeu bedeutet ein dienendes, pflegendes, einleitenden Gesundheitsprozess. Iaomai heißt heilen durch ein spontanes göttliches Wirken. Es kommt am häufigsten vor in den Heilungsberichten, dieser zweite Begriff. Hygieno heißt gesunden, würde man heute in der Präventivmedizin nutzen, also in der vorbeugenden Medizin. Leb hygienisch, ja, also nicht nur sauber, sondern ein gesunden Leben, ein Gesundheitsprozess hineinkommen. Sozo, diasoze ist ein Heilen und Retten. Wenn Jesus das sagt und sagt, dir ist Heilung widerfahren, zum Beispiel die blutflüssige Frau, dann ist sie gerettet. Sie hat auch zugleich nicht nur eine körperliche Heilung erlebt, sondern sie ist bei Gott, dem Vater, angekommen. Sie ist eine Tochter Abrahams. Ja, sie ist gerettet. Und Katarizo, das war ein Fachausdruck speziell für Aussätzige. In der Form und Methodik, auch hier, das ist interessant, es gibt keine einheitliche Form, wie Jesus geheilt hat. Es gibt 9 Beispiele, wo er nur durch das Wort heilt. Er spricht ein Wort. Ja. Sei gesund. Ja. Sei sehend. Oder durch eine Berührung, das kommt 7-mal vor, wo er Menschen berührt. Durch Wort und Berührung 6-mal. Durch Anwendung von Speichel 3-mal. Das weiß man bis heute nicht genau, was das für eine Bedeutung hat, aber es vermute ich, dass ein heilendes Sekret von Jesus auf diesen Menschen kommt. In Abwesenheit des Kranken, auch das wird uns berichtet, dass jemand Heilung erlebt, obwohl Jesus gar nicht gegenwärtig ist, sondern er spricht ein Wort und es passiert. Jesus und auch die Jünger und Apostel gebrauchten in ihrem Handeln keine schematisierte Methode. Die Vielfalt der Methoden verbietet es, eine bestimmte Methode herauszugreifen und sie als verbindlich für den Heilungsdienst anzusehen. Einige kennen vielleicht Andreas Herrmann, weiß ich nicht, ob der Name hier bekannt ist, vom Christuszentrum in Wiesbaden. Und Andreas hat auch eine besondere Berufung, für Kranke zu beten. Wir haben ja regelmäßig die Heilungsgottesdienste. Und als er damals anfing, weiß ich, da hat er schon ein Unikum, der Mann. Und wenn er betete, macht er immer, komm, Heiliger Geist. Ja, hat so eine kleine Gebetsgymnastik gemacht dabei, als wenn er den Geist Gottes reinwedelt. Ja, so. Und Leute, die da waren, kamen dann in ihre Gemeinde und sagten, wir wollen auch so einen Heilungsgottesdienst, stand vorne. Komm, Heiliger Geist. So, ich sage, warum macht ihr das? So macht man das. Haben wir bei Andreas gelernt. Ich sage, nee, also die Bibel sagt uns nicht, dass wir kraulen sollen oder so. Also ich sage mal, wenn Andreas das macht, ist okay. Ja, es gibt ganz abgefahrene Nummern. Ich sage mal, es gibt extreme Formen. Ja, bei Petrus auch, da fiel der Schatten und da hat er sein Taschentuch verloren. Oh, Taschentuch von Petrus, das heilt. Ja, und es klappte. Aber die Kirche hat ja nicht eine Taschentuchfabrik aufgemacht. Wir haben gesagt, alle in allen Kirchen müssen Taschentücher liegen. Wir haben zwar welche da, aber ne, dass darin so Heilungskräfte noch stecken, obwohl das mal vorkommt. Es gibt ungewöhnliche, komische Methoden. Aber seien wir wach genug, die Bibel beschreibt ein breites Spektrum. Die Methode ist nicht das Entscheidende. Die Form. Selbst die Wortwahl ist nicht entscheidend. Es ist zum Beispiel auch nicht entscheidend die Diagnose, wenn du betest. Also wenn ein Arzt sagt, was haben Sie denn, erzählen Sie mal, dann guckt der Arzt und sagt, das hört sich aber ganz gar nicht so gut an. Mal sehen, wie viel ich an dir verdiene. Nein, also er guckt dann, welche Krankheitsphasen er und was man verschreiben darf, ja. Er diagnostiziert, die Diagnose spielt eine große Rolle. Im Heilungsgebet spielt sie keine große Rolle. Wir beten im Namen Jesu und erbitten Heilung. Wir gehen nicht immer den Ursachen auf den Grund. Das ist für viele Therapeuten, was ich sage, schlimm. weil ein echter Therapeut, der will immer die Gründe ermitteln. Ja? Aber Jesus hat nicht dem Blinden gesagt, wir wollen mal sehen, warum du krank bist. Wie sieht es mit deinem Vater aus? Hast du ein gutes Vaterverhältnis oder was weiß ich? Ja, also er hat einfach nur ein Wort gesprochen. Die verkrümmte Frau, ja, die da steht, bächterische Erkrankung wahrscheinlich, ja. Und Jesus erkennt sofort und sagt, diese Frau, die hat einen Geist, heißt es da, der Schwächung, Asthenia. Dieser Begriff, ein Geist der Schwächung, und zwar nicht nur körperlich, sondern psychisch. Und er hat erkannt, das hat eine dämonische Dimension. Und er gebietet, diesem Geist der Schwächung von ihr zu weichen. Ein Satz. Ja. Er hat gesagt, warum hast du das, arme Frau? Wie lange hast du? Jesus hat nicht lange die rumgedoktert. Ich sage es mal so. Ja. Also das kann uns auch ein bisschen entspannt sein lassen. Noch ein letzter Akzent vor der ein Päuschen, Heilung und Glaube. Viele sagen, ja, der Glaube ist entscheidend. Und Glaube ist ein wesentlicher Faktor, dass wir mit allem, was wir an Beziehung, an Vertrauen zu Christus haben, zu ihm kommen. Aber du kannst nicht mehr glauben, als du hast. Oder hat schon jemand mal mehr Glauben gehabt, als er hat? Ja. So, das heißt also, wir können doch nur das einbringen an Glauben, was wir haben. Und dann gibt Jesus dieses wertvolle Summen. Wenn dein Glaube so klitzeklein ist wie ein Senfkorn, kannst Berge versetzen. Also das entspannt ja auch. Ja. Weil viele sagen, wir haben nicht genug Glauben. Der Glaube spielt schon eine Rolle. Aber ich sage oft, wir werfen zusammen, wenn wir in der Versammlung sind. Einige werden vielleicht den Namen von Reinhold Olonska kennen, viele Jahre Präses des Pfingstbundes gewesen, ja. Und ein ganz feiner Mann, ich schätze ihn sehr. Und in einem seiner Bücher beschreibt er eine Geschichte, ich meine, er hat sie dort, oder hat sie mir erzählt, weiß ich nicht. Da kommt eine Frau in einem Heilungsgottesdienst, er hat also ordentlich ausgeteilt, eine Verkündigung, Jesus heult, oh, hat so eine tiefe Stimme, immer bumm, Halleluja. Und dann kam eben eine ältere Dame, die kannten sie, mit ihrer Enkelin, die war schwer krank. Und die ganze Gemeinde saß da. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Olonska das hinkriegt oder ob er das Maul zu voll genommen hat. Ja? Also wir Gemeindeleute sind ja auch Menschen. Also wir wollten einfach mal schauen. Ja? Und dann bricht er und guckt, die ganze Gemeinde guckt zu, was ich hier mache. Und dann schimpft er sie aus, wie das damals die Brüder konnten noch. Ja? Was guckt ihr alle so? Ob ich genug Vollmacht habe, wollt ihr wissen. Ne? So, ihr geht jetzt alle nach Haus. Der Gottesdienst ist vorbei. Und nächsten Sonntag beten wir für dieses Mädchen. Und alle von euch haben Verantwortung dafür. Bringt den Glauben mit, den ihr habt. Ja, alle kamen wieder mit ihrem Bollerwagen nächsten Sonntag hin. Die saßen da schon. Er sagt, gut, ihr seid da. Ihr habt gesagt, wir wollen beten, kommt mal. Die kam noch gar nicht nach vorn, da war das Mädchen gesund. Ja. Um deutlich zu machen, welche Kraft darin liegt, wenn wir unseren Glauben zusammentun. So viel Glauben hat kein Einzelner. Das ist ein ganz großes Geschenk. Ja. Noch einmal hier diese Orientierung, das will ich nur kurz vorlesen. Glaube im Sinne von Erwartung ist ein Motiv bei Heilungsberichten. Als Glaubenssubjekt, also wer glaubt denn eigentlich, kann der Kranke selbst, der Heilende oder auch die Begleitperson gesehen werden. Für körperliche Heilung ist Glaube jedoch nicht prinzipiell Voraussetzung. Man denke an die 9 Aussätzigen, die geheilt werden, oder 10, aber 9 waren davon, werden nicht als Glaubende bezeichnet. In den 3 Fällen, wo Jesus dem Geheilten zusagt, dass der Glaube ihn gerettet habe, befinden sich die Kranken anschließend in einer neuen Beziehung zu Gott. Die Bibelstellen habe ich hier aufgeführt, Matthäus 9, Markus 10 und Lukas 17. Heilungen können als Zeichen dienen, die zum Glauben führen. Vierter Punkt. Fünfter Punkt. Mangelnder Glaube kann das Gebet um Heilung lähmen. Mondsüchtiger Knabe, Beispiel. Und ablehnender Unglaube kann Heilungen einschränken, so wie es bei Jesu-Dienst in Nazareth war. Also der Glaube spielt eine Rolle, aber er ist nicht heilsentscheidend. Das ist das heilungsentscheidend. Gott ist souverän in seinem Heilungsdienst. Ja. Aber was wir an Glauben haben, bringen wir, um ihn zu ehren, um seinen Namen groß zu machen. Darum geht es, dass er gelobt wird. Es gibt Menschen, die sagen, ja, der Glaube hat nicht ausgereicht. Und das ist fürchterlich, wenn du krank bist. Ich habe ein Beispiel vor Augen. Das war ein Mann, der sehr schwer erkrankte. Und die waren alle so auch drauf, lass uns beten, mit Krankensalbung, allen möglichen, gefastet. Und dann ist der Mann gestorben. Und die Frau ist fast kollabiert, eine junge Frau mit ihrer Familie. Und dann kamen Gemeindemitglieder und sagten, ja, dein Glaube war wohl zu klein. Das, wir sagen auch, aber da merken wir, wie diese Verdrehungen sind. Es gibt eine ganze Bewegung, dass der Glaube entscheidend sei. Nein, ich stimme dieser Bewegung nicht zu, egal wie sie heißt, Faith Movement oder sonst was. Es gibt immer wieder neue Auflagen. Ich sage, der Glaube ist ein entscheidender Faktor, aber er entscheidet nicht über Heilung. Das tut immer noch Gott selbst. Sonst würden wir unsere Frömmigkeit zum Maßstab für das heilende Handeln Gottes machen. Und das lässt Gott nicht zu. Ja. Gott hat auch eine andere Logik. Ich will ein letztes Beispiel erzählen, dann schmeckt der Kaffee besser. Also, wir hatten folgende Situation. Ein älterer Bruder, noch nicht mal noch in unserer Gemeinde, da kam ein junger Mann und sagt, mein Papa liegt im Sterben. Das ist ein gesegneter Vater in Christus, über 90 Jahre. Er freut sich auf dem Himmel. Die Ärzte haben ihn nach Hause gebracht zum Sterben. Könnt ihr mir helfen, was müssen wir machen, Beerdigung vorbereiten, hat er schon alles, Verfügung und so weiter. Und er freut sich auf den Himmel, er freut sich schon. Ja. Und dann saßen die, ein Mitarbeiter unserer Gemeinde, der den gut kannte, sagt, oh, wir können auch beten, dass dein Vater geheilt wird. Und der junge Mann sagt, eigentlich, ich glaube, der will das gar nicht, aber wir können es machen. Die haben also gebetet um Heilung für diesen über 90-jährigen himmelreifen Mann. Und parallel hatten wir in der Gemeinde eine Aktion für ein sehr schwer krankes, neugeborenes Baby. Wir haben alles in die Bewegung gesetzt. Ja. Es lag auf der Intensivstation, es wurde künstlich, all diese Sachen. Wir haben gefastet, wir haben gesegnet, wir haben alles gemacht, wir haben geboten. Ratet, wen der Herr geheilt hat. Den 90-Jährigen. Spontanheilung. Ja. Der fühlte sich auf einmal fit wie ein Turnschuh, war ganz verunsichert, ging wieder zum Arzt. Ja, wir haben keine Tumormarker mehr. Ist dumm gelaufen, ja. Also muss noch ein bisschen länger ja auf der Erde machen. Ja. Er hat sich natürlich auch gefreut. Und trotzdem, wenn wir sagen, das ist doch unvernünftig, lieber Gott. Das ist doch nicht logisch. Der Kleine hätte es doch verdient. Da merken wir, Gott sieht die Situation immer anders. Unsere Logik und unsere Vernunft ist nicht entscheidend für das, was Gott für richtig hält. Ja. Wir können ihm immer mit unseren Vorschlägen kommen. So, jetzt ist mein Vorschlag, dass wir eine Pause machen. Du sagst, wie lang und warum und weshalb und wann der Herr wiederkommt. Ja.